HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Claudia Sauter. Schönen guten Abend.
Also die 68er gab es 1968 gar nicht, sondern die sind alle erst viel später entstanden. Also es war damals eine kleine Minderheit. So viel könnte es gar nicht gewesen sein, weil so viel waren wir auch nie.
Wir waren die 80er-Fraktion.
Irgendwann, Mitte der 60er oder Anfang der 70er Jahre geboren. Sie sind die Kinder einer Generation, die die 68er hießen.
Die VW-Golf-Generation.
Dieses Autobesitzen, Generation Golf, die gibt es auf jeden Fall nicht mehr.
Ich wurde in einer Zeit groß, als ein Hashtag noch Raute hieß.
Von der Generation Trümmerfrau über 68, X-Ad, Golf, Golf 2, alles da. Außer meine Generation, die ist eigentlich nie da. Es ist die Generation Praktikum.
Wir sind die goldene Generation.
Unsere Generation lässt sich durch Herausforderungen bespaßen. Also das bedeutet nicht, dass wir nicht arbeiten, sondern dass das uns den Spaß bietet.
Meine Generation ist das Handy gewohnt, versenden Messages und checken Sätze, wenn es sich nicht lohnt.
Ich glaube, diese Generation Y, die ist halt vollkommen flexibel, die kann halt letztendlich überall arbeiten.
Wir sind die neue Generation.
Es ist ja lustig mit diesen Generationsbegriffen, die 89, es gibt natürlich auch die 78. Entweder klingt das wie so ein Weinjahrgang oder wie so ein Kriegsjahrgang.
Aber an sich muss unsere Generation wissen, dass sie verschwindet.
Verschwunden ist sie noch nicht. Manchmal sieht man sie noch in Kreuzberger Kneipen oder im Frankfurter Club Voltaire. Ergraute Herrschaften, die über längst vergangene Zeiten seufzen, über ein vergangenes halbes Jahrhundert. Über die Zeitspanne zwischen 1968 und 2018. 68 verpasste denen, die damals jung waren und politisch laut wurden, einen Stempel. Diesen jungen Leuten, die sich damals in Hörsälen und auf Demonstrationen verabredeten, um die deutsche Gesellschaft, ja die ganze Welt zu verändern. Googeln Sie mal Fotos des jungen und des alten Joschka Fischer. Da sehen Sie den rotzigen, schlanken Straßenkämpfer und den beleibten, behäbigen Ex-Außenminister heute. Und eine Frage stellt sich dann schnell. Wer hat hier eigentlich wen verändert? Die Fischers, das politische System der Bundesrepublik oder das System am Ende doch Herrn Joschka? Nachfolgende Generationen haben jedenfalls keinen Mythos begründet wie die 68er. Die wurden entweder nach einem Kleinwagen der Marke VW benannt oder gleich nach den letzten Buchstaben des Alphabets, was irgendwie auch ein gesellschaftliches Todesurteil darstellt. Die Generation Z. Was soll das denn eigentlich sein? Und ganz wichtig, werden die unsere Altersversorgung bezahlen oder bald massenhaft durch die Straßen marodieren und hinter roten Fahnen die Parole skandieren, nieder mit den Umlageverfahren in der Rente? Schauen wir uns also an, was im Jahr 2018 unsere Gesellschaft zusammenhält, ob sich überhaupt noch an Alterszugehörigkeit festmachen lässt, wer für was steht und was uns über Jahrgänge verbindet. Wohlstand allein ist es jedenfalls nicht. Auch 1968 brummte die deutsche Wirtschaft. Und trotzdem brüllten junge Leute in den Straßen von Berlin und Frankfurt den Namen eines Mannes, den heute nur noch Fachleute für die Geschichte Vietnams kennen.
Der Bundesbürger versteht die Welt nicht mehr. Vollbeschäftigung, allgemeiner Wohlstand, enorme soziale Errungenschaften und dennoch sind die Studenten außer Rand und Band. Dabei haben sie sich als Idol ausgerechnet den Anführer der vietnamesischen Revolution und Begründer der vietnamesischen kommunistischen Partei Ho Chi Minh ausgesucht. Den Feind der amerikanischen Freunde und Verbündeten. Was wollen der SDS, der Sozialistische Studentenbund und die APO, die außerparlamentarische Opposition eigentlich? Studentenführer Rudi Dutschke.
Wir können eine Welt gestalten, wie sie die Welt noch nie gesehen hat. Eine Welt, die sich auszeichnet, keinen Krieg mehr zu kennen, keinen Hunger mehr zu haben, und zwar in der ganzen Welt. Das ist unsere geschichtliche Möglichkeit und darum werden wir kämpfen und haben wir angefangen zu kämpfen.
Ehrenwerte Ziele, die Studenten auf der ganzen Welt vor dem Hintergrund des grausamen Vietnamkrieges umtreiben. In Westdeutschland aber gibt es eine entscheidende zusätzliche Komponente. Die Deutschen sind, nicht zuletzt dank des Wirtschaftswunders, ungeachtet des Nazi-Unrechts, zur Tagesordnung übergegangen, ohne die NS-Zeit kritisch zu reflektieren. Und teilweise sind es sogar ehemalige Gefolgsleute Hitlers, die die junge Bundesrepublik mitgestalten. Gegen übermäßigen Konsum und Wachstum wendet sich die APO und beklagt die Verflechtungen zwischen Wirtschaft und Politik. Unter den Talaren der Muff von 1000 Jahren, so heißt ein Wahlspruch, der verkrustete Strukturen an den Universitäten sprengt. Es entstehen Kommunen, in denen sexuelle Freizügigkeit herrscht, und es entsteht eine Subkultur, die unsere Gesellschaft bis heute beeinflusst. Auf die zunehmende Gewaltbereitschaft der Studenten reagiert die Bundesregierung weitgehend hilflos. Altbundespräsident Gustav Heinemann:
Auch die junge Generation hat einen Anspruch darauf, mit ihren Wünschen und Vorschlägen gehört und ernst genommen zu werden. Gewalttat aber ist gemeines Unrecht und eine Dummheit obendrein.
Neue Fronten entstehen in der Bundesrepublik. Dabei schürt die Bild-Zeitung den Unmut der bürgerlichen Mehrheit des Landes über Randale und Gewalt. Am 11. April 1968 schießt ein 23-jähriger Hilfsarbeiter die Symbolfigur der Studentenbewegung mit 3 Schüssen nieder. Ein Zeitzeuge:
Wir dachten, dass hier auf Tauben geschossen wird, aber dann sahen wir einen Mann weglaufen und dann kamen wir hier rüber und sahen Herrn Dutschke liegen. Er stand dann auf und schrie nach Vater und Mutter und ich muss zum Friseur und ist ungefähr dann 50 Meter weitergelaufen, ist dort umgekippt und seine letzten Worte waren: Soldaten, Soldaten.
Rudi Dutschke überlebt schwer verletzt und stirbt schwer behindert Jahre später an den Folgen des Attentats. Die Studentenschaft antwortet mit Straßenschlachten, wie sie Deutschland seit der Weimarer Republik nicht mehr erlebt hat. Und der harte Kern der Studentenbewegung wird zunehmend militanter. Einige wenden sich der RAF, der Rote Armee-Fraktion, zu. Aber die meisten schwören der Gewalt ab und beginnen aktiv die Politik mitzugestalten, wie Daniel Cohn-Bendit.
Und das war die Veränderung für viele von uns, dann den Weg der parlamentarischen Demokratie zu gehen. Geblieben ist eine Leidenschaft für Veränderung.
Den größten Erfolg beim Marsch durch die Institutionen hat der langjährige Bundesaußenminister Joschka Fischer geschafft. Immer wieder muss er sich für seine Vergangenheit rechtfertigen, wie hier im Deutschen Bundestag.
Es hatte totalitäre, es hatte gewalttätige Elemente, zu denen ich persönlich auch zu stehen habe. Aber 68 und das Folgende hat zu mehr Freiheit in diesem Land und nicht zu weniger Freiheit geführt. Das ist meine Haltung bis heute.
Schaut man auf das Jahr 1968, fällt sofort auf, ups, da regierte ja eine große Koalition aus Union und SPD, eine GroKo, so hieß die damals noch nicht, damals war sie auch in Bonn, und da blieb im Parlament kein Raum für Widerspruch. Die Alternative war, na dann, eben außerparlamentarisch. Wolfgang Kraushaar, Sie sind ein 68er und folgerichtig Politikwissenschaftler geworden. Guten Abend.
Ja, schönen guten Abend aus Hamburg.
Die Hörsäle, das waren ja erstmal die neuen Labore für Ideen, für Aktionsformen. Da haben Sie auch persönlich geübt und sich sicher auch sofort in die Hand geschworen, wir werden 68, stimmt's?
Naja, daran hat man natürlich damals überhaupt noch nicht gedacht. Zumal ja diese, wenn man so will, Ziffer, mit der man sich dann später gemeint hat, identifizieren oder abgrenzen zu können oder auch zu müssen, überhaupt noch nicht gebräuchlich war. Das ist ja erst 20 Jahre später aufgekommen. Also die Redeweise von den 68ern, der 68er-Bewegung oder gar der 68er-Generation, die war völlig unbekannt. Und insofern, ich habe das ja in dem Vorspann eben gehört, ich meine, wenn ich das richtig gehört habe, Matthias Belz erkannt zu haben.
Richtig.
Der ja bereits 2002 verstorben ist.
Leider.
Und der hat das ja schon kritisiert und zwar, wie ich glaube, sehr, sehr zutreffend kritisiert, weil diese Bewegung einfach viel zu klein war, viel zu minoritär war, um für sich beanspruchen zu können, eine ganze Generation repräsentieren zu wollen. Und ich will Ihnen nur eine ganz winzige Episode schildern. Als ich begonnen habe, im Herbst 1968 in Frankfurt Philosophie und Soziologie zu studieren, besuchte ich eine Vorlesung, die den Titel trug Jugend in der modernen Gesellschaft. Der Professor, der dort dozierte, war der spätere hessische Kultusminister Ludwig von Friedeburg. Und der hatte den Versuch unternommen, die damalige Jugend zu interpretieren mit dem Generationenbegriff. Und daraufhin wurde er mit Tomaten beworfen, weil man das als Zumutung empfand. Weil man dachte, damit würde man sozusagen auf ein Pubertätsphänomen reduziert. Man wollte nicht aufgehen in einem Konflikt mit den Eltern, man schien das überwunden zu haben. Man glaubte an die Klassenkämpfe und sah das, was an Universitäten abspielte, auch als eine Art von Vorhut von Klassenkämpfen. Also das ist vielleicht ganz interessant, um das ein bisschen zu dementieren, mit welchem Selbstbild man damals ausgestattet war.
Gleichwohl war 68, ich benutze das einfach mal, weil das Label da ist und das werden wir beide auch hier nicht abschaffen können. Gleichwohl ging es ja 68ern auch um die Autorität des Staates und der Familie. Erinnern Sie sich noch an den Moment, als Sie sich zum ersten Mal mit Ihrem Vater politisch gestritten haben? Flogen dann die Fetzen?
Nein, dafür kann ich überhaupt nicht herhalten, weil sich mein Vater diesen Debatten nach Möglichkeit entzogen hat. Da hätte ich mich schon eher mit meiner Mutter streiten müssen. Diese war damals aber auch so politisiert in gewisser Weise, dass sie dazu übergegangen war, eigenhändig Plakate der NPD beim Bundestagswahlkampf 1969 abzureißen, weil sie das für eine Unverfrorenheit hielt, mit solchen Parolen, die damals schon fremdenfeindlich und nationalistisch waren, halt anzutreten.
Trotzdem gab es viele 68er, die mit ihren Familien gebrochen haben. Sie taten es nicht, aber andere, die konnten nicht mehr miteinander reden, weil die Konflikte zu groß waren, weil man keine gemeinsame Sprache mehr fand. War deswegen das Wir umso wichtig?
Ja, ich glaube schon. War der Trend eigentlich der, dass man, wenn man so will, aus seinem individuellen Gehäuse ausgebrochen ist und man hat nach Kollektivformen gesucht. Und natürlich das, was durch Presse und Medien am stärksten herausgestellt worden war, sind die damals bereits erwähnten Kommunen gewesen. Und die Kommunen waren ja sozusagen die radikalste Form einer solchen Wir-Form. Man versucht hier alles gemeinsam zu machen, das Eigentum abzuschaffen, alles miteinander zu teilen und so weiter und so fort. Das haben sich natürlich letzten Endes nur relativ wenige getraut, so radikal voranzuschreiten. Aber ich glaube, dass wenn man sozusagen die Fernwirkung dieser 68er, wenn man die richtig interpretieren und verstehen will, dann muss man zu Hilfe nehmen, dass aus diesen Kommunen halt Anstöße entstanden waren, aus denen dann Wohngemeinschaften wurden. Und in den 70er Jahren sind wirklich Hunderttausende von Wohngemeinschaften gebildet worden, mit einem Zuwachs an Freiheitsgefühlen, an individuellen Freiheitsmöglichkeiten. Und das hat diese Gesellschaft letzten Endes doch sehr stark verändert. Wenn es heutzutage selbstverständlich ist, von Schwulen, von Lesben, von der Homo-Ehe und sonst was zu sprechen, dann ist das auch eine Spätfolge dieses damaligen Umbruchs.
Die 68er, Sie, zu denen Sie gehören, haben ja auch eine bittere Spaltung erlebt, das Abdriften in Gewalt. Da war die Überzeugungskraft unter Ihresgleichen offensichtlich nicht stark genug. Haben Sie das als Niederlage erlebt?
Ja, und zwar von Anfang an, weil es im Grunde genommen keine wirkliche Diskussion darüber gab. Es gab zwar Veranstaltungen, die wirkten aber wie Propagandaveranstaltungen über einen neuen Faschismus und was auch immer, über die angebliche Isolationsfolter in den Gefängnissen. Aber man bekam die ja nicht zu fassen. Es gab im Grunde genommen niemanden, der für die RAF direkt aufgetreten ist, sondern es gab bestenfalls ihre Anwälte, wie einen Klaus Croissant damals, die so etwas vertreten haben. Aber eigentlich hat sich diese Gewaltgruppierung und Guerillagruppierung einer öffentlichen Debatte der Linken entzogen. Und das wirkte zurück auf die gesamte damalige Linke und die außerparlamentarischen Bewegungen, die es ja damals auch dann wieder in der Entstehung gab, also die neue Frauenbewegung, die Ökologie- und Umweltschutzbewegung. Und darunter sind dann doch sehr, sehr viele ganz verrückte Dinge aufgetreten, die letzten Endes die Entwicklung der 70er Jahre sehr beschädigt haben und letzten Endes auch mit dazu geführt haben, dass es einer Neugründung dann einer politischen Partei bedurfte, nämlich der Grünen, um sozusagen wirklich ein Gegenzeichen zu setzen.
Und jetzt noch ein kurzer Ehrlichkeitstest und Toleranztest. Wären Sie 1968, als Sie sich einschrieben in Frankfurt, überhaupt mit einem vom Ring christlich-demokratischer Studenten in dieselbe Frankfurter Kneipe gegangen? Jetzt mal ehrlich.
Damit hatte ich damals schon keine Schwierigkeiten, das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ja, das tut mir leid, wenn ich Sie da enttäusche. Und ich bin auch vor kurzem übrigens auf einem Treffen beziehungsweise auf einer Konferenz von sogenannten alternativen 68ern des RCDS in Berlin gewesen. Und dort hat man gemeint, sich sozusagen für eine Art von Gegenhaltung zu 68 in gewisser Weise brüsten zu können. Und das ist natürlich ein ganz eigenartiges Phänomen. Das ist in der großen Öffentlichkeit gar nicht so sehr bekannt. Aber es gab durchaus eine ganze Reihe von Leuten wie Wolf Schönbohm und anderen, die sozusagen auch einen Impuls von 68 dann in die CDU hineingetragen haben. Obwohl ich natürlich konkret damals, glaube ich, mich nicht daran erinnern zu können, dass mich ein RCDSler sozusagen angesprochen hätte. Das war ja damals zum Teil schon schwierig, mit Jungsozialisten zu reden. Also insofern war das schon in gewisser Weise ein Problem, weil ganz schnell sozusagen die Linksradikalen, die reformerischen Kräfte und Tendenzen, die stießen da ziemlich unversöhnlich zunächst mal aufeinander und bei dem RCDS natürlich umso mehr.
Wolfgang Krauser, besten Dank. Und wir machen jetzt eine kurze Zeitreise in die feministischen Wohngemeinschaften, die schon angesprochen wurden. Wohngemeinschaften, die nach 68 gegründet wurden. Auch das gehörte nämlich zur Revolte gegen Autoritäten, den linken Vordenkern das Sitzpinkeln beibringen und zwei, drei andere Dinge auch noch.
Ende der 70er Jahre wachte die richtige Feministin in ihrer Frauenwohngemeinschaft auf. Die Zeiten des gemischtgeschlechtlichen Wohnens schienen endgültig vorbei zu sein, denn die Frauen waren die endlosen Diskussionen über die geschlechtliche Arbeitsteilung, auf der die Frauenunterdrückung beruht, leid. Unabgewaschenes Geschirr, schmutzige Handtücher, chaotische Küchen, leere Kühlschränke und verpisste Klobrillen, da die Herren sich partout beim Pinkeln nicht hinsetzen wollten. Dieser Zustand sollte durch die Frauenwohngemeinschaft für immer überwunden werden. Die Farbe Lila wurde allgemein als hinreißend weiblich empfunden. Kleidungsstücke, Betttücher, Gardinen wanderten in die Waschmaschine zum Färben und so annoncierten dann schon Hose, T-Shirt, Vorhänge die Gesinnung. Cockrock, Schwanzrock, das heißt männliche Popmusik, war verpönt. Und so schalten Patti Smith oder Janis Joplin und natürlich feministische Bands wie Lavender Jane aus den USA oder die Flying Lesbians aus Berlin durch Frauenwohngemeinschaften, Frauenkneipen und Frauencafés. Frauen fühlen sich vollständig, auch ohne Mann, reparieren ihre Wohnungen und Autos selber. In der Sprache erscheint statt Mann überall Frau und keine vergisst mehr das In am Ende. Der feministische Alltag verlangt eine Menge Kraft. Alles Gewohnte wird problematisiert, diskutiert, neu definiert. Gilt es doch bis ins Detail, eine frauenfreundlichere Welt entstehen zu lassen und das inmitten der Wüste des Patriarchats. Kein Wunder, dass viele Frauen mit dem Gedanken spielen, ein Frauenland zu gründen oder doch zumindest einen Bauernhof mit genügend Land drumrum, um da ein Stück von dem Traum zu verwirklichen, der in der feindlichen städtischen Umgebung so utopisch erscheint.
Barbara Köster und ihr feministischer Alltag. Von da ab dauerte es aber trotzdem noch Jahrzehnte bis zur MeToo-Bewegung. Sie hören HR2 Kultur, das Generationengequatsche. Wer sind wir und wie viele? So haben wir diese Ausgabe des Tags überschrieben. Bei uns in der Redaktion arbeitet keiner aus der 68er-Generation. Die sind nämlich alle schon in Rente. Wir sind eine bunte Truppe, die sich nicht einem spezifischen Generationenprofil zuordnen lässt. Die Kollegin Hadija Haruna Oelker beispielsweise ist Jahrgang 1980. Definiert sie das schon als Angehörige einer eigenen Generation? Antwort: Nö.
Generation X, Y, Z. YouTube oder Krise. Diskutiere lachend mit meiner Kollegin, zu welchem Generationenwust wir denn jetzt eigentlich gehören. Da hilft nur Google. Voilà, eine Unternehmenspräsentation. Generationenforschung zu Marketingzwecken.
Klicken Sie Generation Babyboomer.
1946 bis 1964. Berühmte Persönlichkeit Angela Merkel. Ihre Werte idealistisch und kreativ. Arbeit hat den höchsten Stellenwert. Sie kommunizieren am Telefon. Gemeint sind die 1,4 Millionen Kinder, die 1964 zur Welt kommen. Der Peak des Babyboom. Am häufigsten heißen sie Sabine und Thomas. Sie gelten als pragmatisch und unauffällig, den Karren weiterziehend, als es mit der Wirtschaft bergauf geht. Für sie ist nichts mehr, wie es einmal war. Aber an ihnen kommt niemand vorbei.
Klicken Sie Generation X.
Ich will Spaß, ich will Spaß.
1965 bis 1979. Berühmte Persönlichkeit Steffi Graf. Ihre Werte Unabhängigkeit und Individualismus. Sie streben nach einer hohen Lebensqualität, kommunizieren via Handy und Mail. Die Generation Golf hat ein gleichnamiges Buch berühmt gemacht. Geprägt von der Öl- und Arbeitsmarktkrise nach dem Zusammenbruch des neuen Marktes, gilt sie als bequem und hedonistisch. Mode und Marken haben ihren Wunsch nach Revolution ersetzt.
Klicken Sie Generation Y.
It's my life. It's my life, my world.
1980 bis 1995. Berühmte Persönlichkeit Mark Zuckerberg. Ihre Werte Optimismus, Leben im Hier und Jetzt. Ihre Arbeit muss Spaß machen. Sie sind Macher und Nutzer des Web 2.0. Es ist die Generation mit so vielen Namen, dass man die Übersicht verliert. Die Generation Praktikum und Maybe, die die Welt bereist und so viele Möglichkeiten hat, dass sie vor lauter Angeboten keine Entscheidungen treffen kann. Ihr Studium ist hart und anspruchsvoll. Als Generation prekär macht sie sich die Welt, wie sie ihr gefällt. Wünscht sich eine 28-Tage-Woche im Sinne von Work-Life-Balance und macht mit ihren Vorstellungen Personalchefs Angst.
Klicken Sie Generation Z.
What do you mean?
Ab 1994. Berühmte Persönlichkeit, Instagram-Star Kendall Jenner. Ihre Werte? Unabhängigkeit und Selbstoptimierung. Einzelkämpfer mit hohem Anspruch ans Leben. Die Digital Natives sind mit der ganzen Welt vernetzt. Dank Instagram und Co. sind sie schneller zu erkennen als zu Pre-Smartphone-Zeiten. Was Mode und Trends bedeuten, wissen sie, sobald sie das erste virtuelle Herzchen verteilt haben. Sie gelten als entschlossen, ehrgeizig und unsympathisch. Sie sind begnadet im Generieren von Social-Media-Followern und schon jetzt zeichnet sich ab, weniger Macht als die Ys werden sie kaum haben. Am Ende des Alphabets angekommen, fangen wir danach einfach wieder von vorne an. Lebensgefühle zu labeln und darüber Bücher zu schreiben, füllt eine Marktlücke. Fragt sich, was mit denen ist, die nirgends dazugehören wollen. Wie wäre es mit Generation Namenlos? Der könnte man dann vielleicht auch etwas länger angehören.
Und diese Generation Namenlos, was ist an der interessant? Ulrike Jureit, Historikerin und Generationenforscherin. Wir haben es von Beginn der Sendung gehört bis jetzt zur Kollegin. Die 68er haben sich in scharfer Abgrenzung zu Eltern, Staat und Autoritäten definiert. Was ist eigentlich mit einer Generation, die das nicht tut, die kein Feindbild hat?
Ja, guten Abend, Frau Sauter. Das ist natürlich tatsächlich ein ganz anderer Prozess. Also wir haben die, was Ihre Kollegin ja gerade sehr anschaulich und sehr bunt dargestellt hat, wir haben eigentlich immer zwei Varianten. Auf der einen Seite haben wir die Variante, und dafür sind die 68er ja ein sehr gutes Beispiel, dass die Protagonisten selbst sich als Vertreter ihrer Generation definieren und damit eben auch ihre eigene Rolle da drin definieren und sagen können und bestimmen können, wir verstehen uns als Generation, wir wollen dann etwas durchsetzen. Die zweite Variante sind eben die medial entstehenden oder auch verbreiteten Generationenlabel. Dazu gab es ja eben reichlich Beispiele. Das ist also der Versuch, eben medial Generationenangebote zu formulieren, um bestimmte Phänomene irgendwie auf den Punkt zu bringen. Und das ist ja sehr inflationär mittlerweile. Und das zeigt eben, dass wir ja seit den sogenannten 68ern eigentlich nicht mehr so konsistente Generationenphänomene haben, sondern dass das viel bunter, viel beliebiger und auch viel flüchtiger ist.
Das heißt, auch Zugehörigkeiten sind flüchtiger, das Wir-Gefühl, das Drinnen und das Draußen, verschwimmt das neuerdings immer mehr zwischen den Generationen?
Ja, also das, was wir noch bei 68 feststellen können, das ist tatsächlich, wie weit das dann empirisch tatsächlich so war, wie viele sich da wirklich zu zugehörig gefühlt haben, ist eine ganz andere Frage. Aber es ist ein Einheitsangebot gewesen, auf das sich viele dann ausgerichtet und dazu verhalten haben. Was wir heute sehen ist, das hat natürlich auch mit unserer anderen Form der Kommunikation zu tun. Das sind viel stärker, viel flüchtigere Angebote, die sind heute interessant, aber nächste Woche eben auch nicht mehr. Und das hat damit zu tun auch, dass wir heute eben ganz anders miteinander kommunizieren. Vor 50 und nehmen wir noch einen längeren Zeitraum, vor 100 Jahren war das schwerfälliger, das war langwieriger, das war mühsamer. Da gab es auch nicht so viele mediale Angebote. Heute ist das sehr viel pluraler und wir leben auch eben in einer Gesellschaft, die sehr viel verschiedene Lebensentwürfe toleriert und möglich macht. Und da ist es nicht mehr so einfach, dass sich eine Gesellschaft in solchen Einheitsangeboten spiegelt. Das ist mit der Nation nicht mehr so gut, das ist mit der Klasse, das war auch mal eine Kategorie, die sehr historisch sehr wirkungsmächtig war. Und das ist eben mit der Generation auch anders geworden.
Und vor allen Dingen ist durch das Internet alles anders geworden. Sie können einem Posting ja erstmal nicht ansehen, ist das ein 18-Jähriger oder ein 80-Jähriger, der da textet?
Ja, natürlich. Also die Geschwindigkeit hat zugenommen, tatsächlich auch die Möglichkeit, nicht nur mit Gleichaltrigen, sondern eben über Generationen hinweg zu kommunizieren, auch international, also viel globaler sich zu vernetzen und auch zu verständigen über das, ja, wie man sich selber versteht, wie man, es ist eben auch, Generation ist eine Selbstbeschreibungsformel und das funktioniert heute in ganz anderen Kontexten, in ganz anderen Größenordnungen. Wir können viel schneller mit Menschen, die ja räumlich auch sehr weit entfernt sind, kommunizieren. Das heißt, das ist schon etwas, was ja offenbar flüchtiger wird. Gleichzeitig müssen wir aber schon sagen, es gibt auch Bereiche, wo dieser generationelle Unterschied weiterhin auch besteht und auch eine Relevanz besitzt. Das ist einmal die Veränderung unseres Sozialstaates. Also wenn wir uns diejenigen anschauen, die heute, sagen wir mal, zwischen 18 und 35 Jahre alt sind, die also eine ganz andere Perspektive hinsichtlich ihrer Arbeitsbiografie haben, auch hinsichtlich ihrer sozialen Absicherung. Und da spielt das generationelle Argument tatsächlich noch eine ziemlich wichtige Rolle. Und der zweite Bereich ist die Umweltproblematik, und zwar sowohl retrospektiv als auch in die Zukunft gewandt. Also welche Umweltprobleme haben wir von vorherigen Generationen geerbt und müssen damit heute zurechtkommen, aber welche produzieren wir heute auch selbst, mit denen zukünftige Generationen dann leben müssen und die ihre Lebensqualität beeinträchtigen. Also das sind schon auch zwei Bereiche, die politisch weiterhin auch stark generationell geprägt sind.
Und auf den einen, nämlich Rente und Arbeitsmarkt, gucken wir gleich im weiteren Verlauf der Sendung. Vielen Dank, Ulrike Jureit, für Ihre Erläuterung. Und hier ein Ausschnitt aus dem Bestseller von Florian Illis, Generation Golf, ein Sprung in die 90er.
Wir hatten frühzeitig die Lektion begriffen, die dann im Jahre 1994 in der bald darauf gestorbenen Zeitschrift Tempo zu lesen war. Alle Leute, die panisch darauf bedacht sind, bloß nicht zu werden wie ihre Eltern, machen in der Regel komplette Idioten aus sich. Gerade beim Erwachsenwerden hat der Golf eine große Rolle gespielt. Man sah, dass die nettesten Mütter, die ihre Kinder nach der Schule mit dem Wagen abholten, immer in einem Golf vorgefahren kamen. Gut, damals gab es noch dieses Knallrot und manche fuhren ihn auch in Silber, aber das war zweitrangig. Wichtiger war, dass Frau Klarmann und Frau Böhm, die die nettesten waren, mit einem Golf kamen, um uns abzuholen und wir so lernten, dass nette Menschen nicht nur Kümmerling trinken, sondern auch nette Autos fahren. Auch die sympathische Mami, die dem kleinen Jungen Kinderüberraschungseier aus der Stadt mitbringt, stieg natürlich in einen Golf Cabrio, um zum Supermarkt zu fahren. In der Werbung für den neuen Golf sitzt ein gut aussehender 30-Jähriger mit seinem 75-jährigen Vater am Lagerfeuer. Beide freuen sich Marlboro-haft des Lebens. Da sagt der Jüngere, oder er denkt es sich, ich wollte alles anders machen als mein alter Herr und nun fahren wir das gleiche Auto. Ein Brückenschlag zwischen den Generationen, der die Zwischengeneration geflissentlich übersieht. Wie harmonisch dieses Verhältnis ist, lässt sich in den täglichen Vorabendserien nachvollziehen. Zwischen Eltern und Kindern herrscht hier irritierende Eintracht. Am Frühstückstisch wird über die künftige Einnahme der Pille geredet und darüber, wohin Vater und Sohn am Wochenende mit den Motorrädern fahren. Nicht nur in den Daily Soaps sind alle Spuren elterlicher Übermutterung und Unterdrückung getilgt. In den Seifenopern hat Ödipus ausgedient. Man kann die Kindheit immer weiter verlängern, braucht keine kraftzehrende Pubertät mehr und wenn man die S-Card gegen eine Euro-Card eintauschen kann, ist man vom Kreissparkassenschalterbeamten zum Erwachsenen geschlagen worden.
Und heute ist die Generation Golf auch schon längst Vergangenheit. Dafür ist der Bundestag aufgebläht wie nie zuvor. Und schaut man genauer hin, fällt sofort ins Auge, Abgeordnete unter 30 gibt es wenige. Dafür ganz viele aus der Alterskohorte 50 plus. Das hat Folgen. Massive Folgen sogar für die Renten, für die Debatte über Bildung, Arbeitsmarkt, befristete Verträge. Bis dahin, dass man sich fragt, welcher junge Mensch kann sich überhaupt noch ein Eigenheim leisten? Hat die mögliche Große Koalition, noch steht sie nicht, dazu was im Köcher? Katrin Wesolowski hat sich die bisherigen Verhandlungsergebnisse mal genauer angesehen.
Die Rente soll weiterhin nicht unter 48% fallen. Das heißt, die Rente soll nicht weniger als die Hälfte des Einkommens betragen. Damit ist es für Arbeitsministerin Andrea Nahles aber nicht getan.
Denn wenn wir über die Rentnerinnen und Rentner nachdenken, müssen wir auch gleichzeitig an die Beitragszahlerinnen und Beitragszahler denken. Und deswegen haben wir uns zu einer zweiten Haltelinie entschlossen. Und die bezieht sich eben auf das Niveau der Beiträge. Und das soll bei 20% ebenfalls stabilisiert werden. Der Zeitraum für beide Haltelinien ist bis 2025.
Aber was kommt danach? In den nächsten Jahren werden die Bürger aus den Babyboomer-Jahren in Rente gehen. Um sich darauf vorzubereiten, soll es eine Rentenkommission geben. Diese soll einen Entwurf ausarbeiten, der die Rentenpolitik bis 2045 regeln soll. Auch in der Pflege soll sich einiges ändern. SPD-Vorsitzende Malu Dreyer sagt, dass Pfleger deutschlandweit besser bezahlt werden sollen. Zudem soll es mehr Personal geben.
Wir haben ein Sofortprogramm auf den Weg gegeben mit 8000 Fachpflegekräften. Als ersten Schritt und ist durchaus bewusst, dass das natürlich nicht insgesamt den Mangel an Pflegekräften behebt, aber es ist ein deutliches Zeichen, dass wir etwas tun wollen.
Und was soll sich zukünftig für Kinder ändern? Das Kindergeld soll um 25 Euro erhöht werden, schrittweise bis 2021. Gleichzeitig soll der steuerliche Kinderfreibetrag steigen. SPD-Abgeordneter Hubertus Heil sagt, dass die Parteien insgesamt mehr Geld in die Bildung stecken wollen.
Insgesamt ist vereinbart, dass für den Bereich der Bildung alles in allem 11 Milliarden Euro zur Verfügung stehen. Da sind unter anderem 2 Milliarden Euro für den Ganztagsschulausbau dabei und die Betreuung. Dabei ist der Digitalpakt, dabei ist auch das Geld, was für Beitragsfreiheit und Verbesserung der Qualität in Kitas eingesetzt wird, für die BAföG-Reform.
Zurzeit darf der Bund nicht in die Schulpolitik der Länder eingreifen und nur finanzschwachen Kommunen helfen. Das wollen Union und SPD ändern und mehr Schulen finanziell unterstützen. Bisher haben nur Kindergartenkinder ein Recht auf Ganztagsbetreuung. Das soll es jetzt auch für Grundschulkinder geben.
Die Rente. Schauen wir uns das doch mal genauer an. Und zwar mit Janek Hahn vom Vorstand der Stiftung für die Rechte zukünftiger Generation. Guten Abend.
Guten Abend.
1968 war es noch anders. Da dachte sowieso kein linker Demonstrant an die Rente. Musste er auch nicht, aber als er dann sozialversicherungspflichtige Jobs übernahm, manche haben das. Wie viel Rentner hat ein 68er mitfinanziert?
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht so ganz genau, aber ich glaube, wir haben, das ist im Beitrag auch schon klar geworden, ein großes politisches Problem auch bei der Rente. Wir haben einmal, dass immer weniger von den Jungen, dass immer mehr Rentner da sind, die immer länger Rente beziehen und immer weniger Leute, die einzahlen, weil einfach der demografische Wandel immer mehr zuschlägt. Und wir haben eine Politik, die sich sehr wenig nur darum kümmert. Wir haben es ja gerade im Beitrag gehört, dass jetzt mal eine Kommission erarbeiten soll, wie man das Problem irgendwie lösen könnte. Und das ist aber eigentlich viel zu spät, weil wir jetzt die Babyboomer haben, die bald in Rente gehen werden. Und dann kriegen wir diesen ganz großen Baum, der sogar der ganz breit ist, der dann in Rente geht, und dann kriegen wir ein Problem, wie man das System noch weiter finanzieren soll.
Sie meinen, Union und SPD haben diese Veränderung, dass einer drei oder vier Rentner künftig mitfinanzieren muss, dass das irgendwie von sich weggeschoben wird?
Ja, das ist ganz klar. Das ist auch eigentlich ganz, also so für Sie ganz logisch, weil man muss ja sehen, dass die jungen Leute das Problem haben, dass wir immer weniger Wähler werden. Also wenn man rein auf die Zahlen schaut, dann ist die, sind die jungen Leute sehr wenige und macht keinen großen Unterschied mehr. Dann, das muss man auch nochmal an die eigene Generation den Vorwurf machen, gehen sie weniger zur Wahl. Das hat man ja bei der Brexit-Entscheidung ganz gut gesehen, ist aber in Deutschland auch der Fall. Dann sind die Parteien überaltert und da sind gerade die beiden großen Parteien sind total überaltert. Man hört ja immer, dass jetzt immer neue Leute in die Parteien kommen, aber das ändert nur sehr wenig an der Altersstruktur. Wir haben bei SPD und CDU eine Altersstruktur von 59 und 60 Jahren und die machen am Ende natürlich auch Politik für die Älteren. Und wir haben es auch schon im Beitrag gehört, auch im Bundestag sitzen vor allem Ältere und nur 12 Abgeordnete sind unter 30 und das heißt, die Perspektive der Jungen kommt gar nicht in die Politik rein und auch nicht in der ganzen Rentendebatte.
So, dann können Sie ja mit konkreten Vorschlägen um die Ecke kommen. Das kann man bei Ihnen auf Ihren Webseiten und Veranstaltungen nachlesen und nachhören. Zum Beispiel die sofortige Aufhebung des Renteneintrittsalters wäre eine Möglichkeit. Beamte und Politiker rein in die Rentenkassen. Wie wollen Sie das durchsetzen?
Naja, mit politischem Druck und indem wir Forderungen stellen und indem wir versuchen, auch die jungen Leute für das Thema Rente zu sensibilisieren. Weil man muss ja sagen, das Thema ist sehr komplex und ist jetzt auch nicht so spannend und es ist nichts, wo irgendwie die Tausende von Menschen auf die Straße gehen, wenn man irgendwas mit Rente macht. Und das große Problem, was wir, glaube ich, bei den jungen Leuten haben, ist, dass mittlerweile schon 73% der bis 30-Jährigen sagen, dass sie eh nicht mehr an die Rente glauben und eigentlich das System schon verloren gegeben haben und nicht mehr daran glauben, dass sie irgendwie noch von ihrer Rente leben können und sich so ein gewisser Fatalismus schon eingestellt hat. Und da will ich nochmal appellieren an alle, dass man sich doch für dieses Rentensystem einsetzt und einfach schaut, dass das repariert wird und dass auch für die neue oder für die jüngeren Generationen fit gemacht wird.
Ja, fragen Sie Ihren Bundestagsabgeordneten, was tust du dafür? Das wär's doch, oder?
Ja, das ist immer eine gute Idee, direkt mit dem Bundestagsabgeordneten Kontakt aufzunehmen. Aber das, was eben das große Problem ist, und da müssen die Parteien eigentlich ran, das ist eben das strukturelle Problem. Wenn sie rein an ihre Wähler schauen, dann ist es klar, dass man nie irgendwie an die Renten rangeht oder nie sagt, wir machen das generationengerecht, sondern immer sagt, wir bevorzugen die Älteren. Weil wenn ich irgendwie im Wahlkreis im ländlichen Gebiet habe, dann ist einfach 75% der Wähler sind ältere Leute und wenn ich den Leuten natürlich sage, dass ich ihnen Geld wegnehme, dann stößt das in der Regel und würde auch bei mir nicht gerade auf Begeisterung stoßen. Und da haben wir einfach ein strukturelles Problem und da erwarte ich gerade von den beiden großen Parteien, die sich ja auch mal Volksparteien immer sehr stolz nennen, dass sie auch das gesamte Volk und alle mit einbeziehen.
Erläuterung von Jannik Hahn, dem Vorstandsmitglied der Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen. Besten Dank. Und hier schreibt Hannes Schrader aus der vermeintlichen Generation X einen Dankesbrief an die Generation Z.
Liebe Generation Z, heute Abend werde ich stellvertretend für die Generation Y die Füße hochlegen. Denn ich will mein Leben zurück und habe deshalb entschieden, dass ihr ab heute dran seid. Ihr denkt, ich übertreibe? Hier eine unvollständige Liste, wofür meine Generation und ich verantwortlich gemacht wurden. Den Untergang der Ehe, des Handschlags, des Sex, der Autoindustrie und der papierservierten Industrie. Wir sind schuld daran, dass die Briten nicht mehr zur EU gehören wollen, dass die Glühbirne abgeschafft wurde und die Gurken im Supermarkt nicht mehr krumm sein dürfen. Okay, die letzten zwei habe ich mir gerade ausgedacht, aber ihr habt es geglaubt, oder? Wenn in den vergangenen Jahren etwas schiefgelaufen ist und die EU es nicht war, war es die Generation Y. Jetzt sind wir raus. Over und vor allem out. Tschakka. Endlich kann ich mir einen Zopf wachsen lassen und ihn zum Dutt binden, ohne dass am nächsten Tag alle über den Man-Bun sprechen. Ich kann mir morgens einen Nörgel-Rentner-Bademantel und Adiletten bestellen, ohne eine Einladung zur Fashion Week befürchten zu müssen. Was Werbefuzzis ihren Kunden über euch erzählen, wird festlegen, wo ihr einkauft, wie und was ihr zum Frühstück esst. Jetzt seid ihr dran, euch von anderen sagen zu lassen, wer ihr seid, wie ihr euch zu verhalten habt und wofür ihr alles verantwortlich seid. Aber hört genau zu. Denn was diese Leute über eure Generation denken, bestimmt, wie ihr einkaufen, leben und arbeiten werdet.
Sie hören H2 der Tag über das Generationengequatsche. In diesem Jahr, ein halbes Jahrhundert nach 68, erlebt dieses Gequatsche noch einmal und wahrscheinlich ein letztes Mal eine historische Überhöhung, wird der Mythos 68 beschworen, während unsere Praktikantin Franziska von Werder, 23 Jahre alt, darüber nachdenkt, wer bin ich eigentlich?
Ich bin also Teil dieser heranwachsenden neuen Generation. Allerdings bin ich mir nicht sicher, was Generation Z überhaupt bedeutet und was aus uns werden soll. Schon die altersbezogene Einordnung ist ein Problem. Ich wurde 1995 geboren, doch fühle ich mich tendenziell eher der älteren Generation verbunden. Die Jugendwörter der vergangenen Jahre beweisen das. Smombi, am Fleisein, Ibims, niemand aus meinem Umfeld redet so. Genauso wenig kann ich mich mit Attributen wie nicht bindungsfähig, flatterhaft und unentschlossen identifizieren. Ich glaube, dass das Denken in Generationen nicht mehr sinnvoll ist, weil pauschale Urteile entstehen. Ich fühle mich einer ganz anderen Gruppe zugehörig, einer Gruppe von Gleichgesinnten. Ich finde dafür den Begriff Blase passend, weil damit die Grenzen zwischen Generationen verschwimmen. In meiner Blase studieren fast alle geisteswissenschaftliche Fächer wie Literatur, Politik, Geschichte und Philosophie. Diese Themen dominieren abends die verrauchten Wohnzimmer meiner WG, wenn Freunde zu Rotwein und Pistazien vorbeikommen. Mein engster Kreis wohnt dicht beisammen. Kern des Viertels ist der lebensrettende Bio-Späti, der nicht nur Getränke, sondern alles vom Apfel bis zu Zahncreme verkauft. Lebensrettend trifft dir gut, weil das Späti-Kollektiv tatsächlich ans Mittelmeer gefahren ist, um Flüchtlinge vor dem Ertrinken zu retten. Die Organisationen haben viele aus meinem Viertel unterstützt. Meine Blase konzentriert sich auf ein paar Straßen unter politisch Gleichdenkenden. Das alles war vor 3 oder 4 Jahrzehnten sicher anders. Aufgrund einschneidender Ereignisse und geistigem Wandel gab es ein paralleles Erleben der Geschichte einer ganzen Generation. Meiner Generation fehlt eine solche allgemeine Gefühlsverbundenheit, weil es heute so viele Identifikationspunkte gibt. Und weiter noch, wir hören nicht alle die gleiche Musik, wie zum Beispiel die Swing-Jugend der 20er Jahre zu Jazz oder die 68er Generation zu Joplin und Hendrix tanzte. Wir tragen weder alle Schlaghosen noch alle Skinny Jeans, noch haben wir ein gemeinsames Schicksal. Das Einzige, was unsere Generationen in irgendeiner Weise miteinander verbindet, ist das digitale Zeitalter und die Schnelllebigkeit. Täglich erscheinen neue Trends im Internet, die sich explosionsartig verbreiten. Es ist schwer, da einen Überblick zu behalten und nahezu unmöglich, sich mit derselben Idee zu identifizieren. Wir leben in einer vielfältigen Gesellschaft. Deshalb frage ich mich auch, was meine Generation zusammenhält. Gesichts- und charakterlos und vom Weltgeschehen unbewegt ist sie auf jeden Fall nicht.
In der Blase unserer Praktikantin studieren übrigens fast alle geisteswissenschaftliche Fächer, haben wir gerade gehört. Das war 1968 auch so. Aber damit enden schon die Gemeinsamkeiten mit den 68ern. Für unsere 1995 geborene Mitarbeiterin Franziska deshalb nochmal eine ganz kurze Zusammenfassung, damit sie in politischen Diskussionen in den nächsten Wochen in diesem Jahr 2018 bestehen kann. Wofür stehen die 68er nochmal? Die Frage geht an den Psychologen und Gründer des Markt- und Medienforschungsinstituts Stefan Grünewald. Er war 1968 zarte acht Jahre alt und sein Institut heißt Rheingold.
Auf jeden Fall eine Generation, die die Gesellschaft als borniert, als betoniert erlebt hat, die eine Lebenslosung entwickelt hat. Wir wollen gegen dieses Bornierte aufstehen, wir wollen Freiheit, wir wollen Emanzipation, wir wollen Partizipation. Das heißt, ein rebellischer Geist, eine Grundkritik an allen Autoritäten und an allen Eliten.
Waren das auch gemeinsame Werte, die heute noch Bedeutung haben, oder unterliegt das so sehr dem Wandel und auch denjenigen, die hinterhergekommen sind, dass das an Bedeutung verloren hat?
Also was wir in unserer Studie beobachten, ist, dass es spätestens in den 90er Jahren eine ungeheure geheime Revolution in Deutschland gegeben hat, die eigentlich in ihren Auswirkungen gravierender fast war als die 68er-Revolte, weil wir in den 90er Jahren eine Generation hatten, die sich gerade von den Werten, von den Ideologien, von den religiösen Dogmen komplett emanzipiert und befreit hatte, die letztendlich das Gefühl hatte, es gibt keine letzten Gültigkeiten mehr. Alles ist relativ. Die Welt zerfällt in tausend Einzelwahrheiten. Und wenn alles relativ, wenn alles gleichgültig ist, kann ich auch gleichgültig sein. Ich brauche mich nicht mehr aufzuregen über das Waldsterben, über das Wettrüsten. Ich kann ein ewig junges, spaßbewegtes Leben führen. Das war so der Geist der 90er. Dieser Geist hat dann nach der Jahrtausendwende eine fulminante Wendung erfahren, weil spätestens bei dem 11. September ein Grundgefühl bei der nachwachsenden Generation vorherrschend war, die Welt ist unberechenbar. Wir müssen uns quasi in Bindungsbiotopen zusammenfinden. Wir haben damals das Aufkommen einer Generation, die wir als Generation Kuschel bezeichnet haben, beobachtet, die versucht hat, die Wackeligkeit der Welt abzufedern durch Netzwerke, durch enge Verbindungen, durch auch sowas wie eine persönliche Gleichschaltung. Während es in den 90er Jahren noch wichtig war, dass jeder möglichst individuell und andersartig auftrat, merken wir ab den 2000er Jahren, die Jugendlichen versuchen, einen größten gemeinsamen Nenner aufzubauen. Keiner will wirklich rausfallen. Allenfalls in kleinen Details will man sich differenzieren.
Ist das, was Sie unter persönlicher Gleichschaltung meinen? Das ist ja ein Wort, da zuckt man erstmal politisch zusammen. Das hat ja was von Uniformität und alle laufen in eine Richtung. So ist es aber nicht.
Nein, so ganz martialisch meine ich es nicht, aber es ist ein Versuch der Anschlussfähigkeit, der Anpassungsfähigkeit. Uns ist in den tiefen Interviews aufgefallen, wenn wir in den 90er Jahren junge Menschen quasi 2 Stunden zum tiefen Interview baten, die Psychologen konnten sich noch Wochen nach dem Interview an die Gestalt des Probanden erinnern. 2002, 2003 bei unserer großen Jugendstudie wussten die Psychologen meistens schon am Tag danach nicht mehr, wie genau war der, weil die sich so ähnlich waren. Es ging ja auch darum, wir wollen zusammenhalten. Ne? Keiner soll quasi rausfliegen. Wir müssen ständig unsere Anschlussfähigkeit beweisen.
Und die Anschlussfähigkeit bedeutet, wenn ich die nicht habe, falle ich völlig raus, dann habe ich gar keinen Standort mehr.
Das ist die Grundangst, die sich natürlich heute nochmal dynamisiert hat im Zeichen von Facebooks. Wir brauchen immer die soziale Rückkopplung, wir brauchen die Likes, die Flammen, die uns zeigen, dass die anderen uns wahrnehmen und dass wir quasi noch mit im Relevanzset der Mitmenschen sind.
Aber wenn man mal so auf die Themen in den heutigen Feuilletons guckt, da geht es um gesellschaftliche Offenheit, um Diversität, darum auch, wie stehen wir zu Migration und offenen Grenzen. Die Leute, an die man sich ihre Psychologen nicht mehr erinnert haben. Die haben aber heute mit einer Gesellschaft zu tun, die durch Globalisierung sich wahnsinnig schnell wandelt, durch Migration, technische Innovation. Und da stellt sich die Frage, was hält uns eigentlich zusammen?
Also was wir beobachten, ist, dass sagen wir, der Common Sense in der Gesellschaft schwindet. Also uns hält zusammen ein Bewusstsein, dass es uns gut geht, uns hält zusammen, eine große Sehnsucht nach Stabilität. Mhm. Mutter Merkel ist ja ein Sinnbild für so eine fürsorgliche Pemperung der Republik. Uns hält zusammen, dass viele vordergründig sicherlich noch tolerant sind, aber die Flüchtlingskrise hat auch gezeigt, wenn auf einmal das Gefühl ist, aha, da kommen Fremde ins Land, die anders sind, die einen anderen Lebenshunger haben, die eine andere Risikobereitschaft mit sich bringen, dann kriegen wir es auch mit der Angst zu tun.
Fragen Sie in Ihren tiefen Interviews auch nach, zum Beispiel, wie halten Sie es eigentlich mit Menschenrechten oder Frauenrechten? Sind das Altersfragen?
Ja, es sind Fragen, die für die Leute leider Gottes zu einer Selbstverständlichkeit geworden sind. Das liegt natürlich daran, dass wir eine recht saturierte Wohlstandsgesellschaft sind. Für uns ist es eine komplette Selbstverständlichkeit, dass wir unsere Meinung äußern können und nicht wie die Bürger in der Türkei dann Gefahr laufen, arrestiert zu werden. Für uns ist es auch natürlich zu demonstrieren oder dass wir eine Vielfalt an Lebensformen akzeptieren. Da sind wir uns einig. Allerdings, was wir beobachten, ist, dass eigentlich erst seit dem Brexit, seit Trump, seit dem Erstarken von Erdogan eine Sensibilität in der Bevölkerung erwacht, wie fragil doch diese Werte sind und dass die nicht selbstverständlich sind, dass wir uns quasi dafür engagieren müssen, dass wir dafür kämpfen müssen. Das heißt, wir bezeichnen so das letzte Jahr als Beginn einer Epoche, die man als die Zeit des Erwachens nennen kann. Die Leute spüren, wir können nicht einfach so weitermachen. Wir können nicht alles an die Politik, an Mutter Merkel delegieren. Wir müssen selber wieder diskutieren. Wir müssen selber achtsam sein. Wir müssen selber kritisch sein, damit uns das, was uns wichtig ist, auch erhalten bleibt.
Und das ist keine Frage, wer gehört zu welcher Generation. Das betrifft ja alle.
Das ist generationenübergreifend. Aber es gibt natürlich innerhalb der Generationen Menschen, die, sagen wir mal, eher Angst haben vor Riskanz, vor Aufbruch, vor Neuerung. Und andere, die, das merkt man jetzt an der Gespaltenheit, vor allen Dingen in der SPD rund um die GroKo. Und die anderen, die sagen, ja, gerade das wollen wir. Wir wollen nicht immer dasselbe. Wir wollen Aufbruch, wir wollen Erneuerung.
Vielleicht haben wir ja morgen eine große Koalition. Gibt das dann Stabilität?
Ja, die große Koalition birgt ja ein Stabilitätsversprechen, deren viele Menschen insgeheim aber überdrüssig sind. Also ich lebe im Moment die schlechten Umfragewerte der SPD. Die hängen auch damit zusammen, dass die SPD unsere eigene innere Zerrissenheit widerspiegelt. Auf der einen Seite finden wir das ja toll, dass Deutschland so ein wunderbares Auenland ist, relativ befriedet, mit viel Wohlstand und Sicherheit. Andererseits spüren wir auch, dieses Auenland ist zum Stillstand verurteilt. Da bewegt sich nicht mehr viel. Da spüren wir nicht mehr die Kraft des Aufbruchs, der Innovation. Also wollen wir doch jetzt aus diesem ewig Gleichen raus. Wir wollen was Neues riskieren. Aber in dem Moment, wo wir dann mit einer Minderheitsregierung oder mit ganz anderen Verhältnissen liebäugeln, dann packt uns wieder die Angst, dass die Stabilität verloren geht.
Erläuterungen des Psychologen und Marktforschers Stefan Grünewald. Besten Dank. Was verbindet Alte und Junge heute? Hört man in Familien rein, ist es jedenfalls häufig ein weit kameradschaftlicherer Ton als 1968. Das war der Tag. Mein Name ist Claudia Sauter. Schönen Abend noch.